Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, das Bibelseminar geht so mit langsamen Schritten zu Ende. Wir hören jetzt den letzten Beitrag von Dr. Yuval Lapide. Ich darf nun gleich das Wort an Dr. Lapide übergeben.
Bitte. Dankeschön, lieber Johann. Ich muss gerade etwas Lustiges sagen. Ich sehe meine Freundin Dr. Jasna Blumenko und ich muss etwas sagen. Es liegt, brennt mir auf der Zunge. Wir haben noch genau 37 Minuten, dann sind wir durch nach einer wirklich aufregenden und anregenden Woche. Und jetzt muss ich was sagen. Dr. Jasna Blumenkron begleitet mich ja wirklich 3 Wochen lang. Ich bin ja jetzt 4 Wochen in Österreich. Davon war eine Woche Unterbrechung. Und diese wunderbare Kämpferin war 3 Wochen, Maria Andrea Lauritsch, die war 3 Wochen mit mir. Und sie hat mir vorhin gesagt, heute Abend, wenn ich zu Hause ankomme, in meinen Worten ausgedrückt, werde ich eins sagen. Das Erste, was ich zu Hause heute Abend um 18.30 Uhr sagen werde, sie wohnt ja hier in Eigen. Lieber Gott, danke, dass ich dieses Seminar unbeschadet überleben durfte. Und ich möchte,
das ist authentisch.
Und ich möchte, liebe Freunde, liebe Österreicher zu Hause sagen, ich möchte Ihnen wirklich von Herzen, wir sind ja im Herz, ganz tief im Herz, mein Herz ist so groß, mein Körper kann mein Herz gar nicht mehr fassen. Ich möchte Ihnen eins sagen. Ich weiß, dass ich sehr explosiv bin und ich weiß, dass Gottes Geist in mir brennt, dass ich manchmal selbst nicht weiß, wie ich dieses Feuer ertrage. Aber das ist mein Weg. Jetzt will ich Ihnen was Schönes sagen. Mein Vorname heißt Yuval. Jetzt erkläre ich Ihnen mal ganz kurz meinen Namen. Mein Vorname heißt Reißender Bach. Reißender, sprudelnder Bach. Ernsthaft, können Sie nachschauen. Ein Yuval, im Hebräischen bitte, heißt ein sprudelnder, reißender Bach, bevor er in den Fluss hineinkommt. Können Sie in jedem Gesenius nachschauen. Ein Yuval ist ein sehr dynamischer, sprudelnder, manchmal auch übersprudelnder Bach im Orient, der vom Berg herunter stürzt und dann zum Fluss wird. Und jetzt wird die Geschichte noch viel spannender. Mein Familienname Lapid heißt nämlich was? Wer weiß was? Brillant. Der Glanz von München hat eine brennende Fackel, wie bei den Olympischen Spielen. Und wissen Sie, jetzt passen Sie auf, damit Sie wissen, wo kommt in der Bibel bitte schön die Fackel vor? Wo?
An die Schwänze gebunden.
Auch der Simson mit den Schwänzen, aber noch? Abrahams Bund, die Genesis 15, aber es gibt doch eine aufregendere Stelle. Wo, das ist alles richtig. Nein, bei der Theophanie am Berg Sinai, Exodus 20. Da steht es, der Himmel, der Berg brannte lichterloh. Der Berg brannte lichterloh und Gottes Lapidim, Gottes Feuerfackeln, zündeten und züngelten. Da steht wirklich drauf, und Gott erschien im Feuer. Ernsthaft. Maria, René Lauritsch, Gott erschien im Feuer, Hildegard, steht wörtlich drin, Exodus 20, in der Theophanie. Gott erschien in den brennenden Fackeln, so dass ich wirklich ein Feuer von Gott bekommen habe. Nomen est omen. Und dieses Feuer gehört zu mir. Ich muss es leben, muss es einbringen. Und ich arbeite daran, Ihnen zum Wohle es einzubringen. Und so stürmisch, wie ich bei Ihnen bin, so bin ich einfach, weil Gott mich so geschaffen hat. Stichwort Elia, der ja auch brennt oben am Feuer. Berge Karmel. Und ich bin so dankbar, dass ich immer mehr Menschen treffen darf, begegnen darf, wie zum Beispiel dem Gymnasialdirektor oder Hartmut oder Lauritsch und Anja Benfeld. Gott führt uns so zusammen, dass wir miteinander eine fruchtbare, brennende Ökumene leben. Das spüre ich immer deutlicher, möchte ich Ihnen auch zu Hause sagen. Und darum dieses große Lob an Dr. Jasna Blumenkron, ihres Zeichens Historikerin, die sich durch Gottes Fügung mir auf den Weg begab. Wir sind einander bewegt worden. Sie hat mich vor 10 Jahren hier in Salzburg kennengelernt, 11 Jahren. Wir haben uns in Salzburg hier kennengelernt. Und seitdem sind wir eine ganz treue Weggemeinschaft. Wir sind bewegt worden. Sie hat mich bewegt in den letzten 10, 11 Jahren. Ich habe sie bewegt. Und wir gehen gemeinsam ein Stück dieses ewigen Weges. Und vorhin hat mir Frau Dr. Lauritsch etwas Wunderschönes geschenkt, nämlich ein Pilgerbalsam aus Kloster Wernberg, wo ich auch schon war. Und das ist so typisch, dass sie, Frau Lauritsch, mir sowas schenkt heute, nicht irgendein, weiß ich, Rosen, sondern eben ein Pilgerbalsam für ermüdete Füße. Für ermüdete Füße, während sie sich bewegen. Denn das ist nämlich etwas Schönes für mich und meine Gattin. Wir bewegen uns ja. Und jetzt habe ich durch Frau Lauritsch etwas so Schönes für ermüdete Füße, die gelegentlich mal eine Pause machen auf dem langen Weg zum großen Ziel. Und darum bin ich so froh, dass noch einmal, dass erstens du mir das geschenkt hast, Andrea Lauritsch, und dass die Frau Jasna Blumenkohl nach wirklich, ich muss es sagen, nach 3 Wochen, sie war mit mir 1 Woche in Tirol, in den schönen Tiroler Bergen, in der Nähe Gottes auf 1200 Meter Höhe. Dann war sie mit mir in Maria Joltendorf eine knappe Woche. Und wir waren ja Wochen zusammen. Wir waren erst in Kloster Seitenstetten. Das war so schön. Habe ich dir ja was geschenkt. Kloster Seitenstetten ist ein wunderschönes Benediktinerkloster im Mostviertel. Anschließend war ich bei den Karmelitinnen, nur dass sie sehen, wo ich mich überall rumtreibe. Durch den Geist Gottes werde ich wirklich ganz stark bewegt. Ich hätte das vor 20 Jahren nicht gedacht. Ich war in einem katholisch wunderschönen Haus, dann war ich bei den Benediktinern, dann bei den Karmelitinnen, die mich im Internet gefunden haben, und jetzt bei den Missionaren vom kostbaren Blut. Und ich bin so dankbar. In drei Wochen bin ich bei den Franziskanern in Deutschland, da fahre ich mit meinem Kurt hin. Ich bin wirklich dankbar, dass ich auf diesem Weg zu Gott aufregende Begegnungen haben darf. Und zwar in innerkatholischsten Kreisen. Bitte, in innerkatholischsten Kreisen bin ich. Und werde immer wieder gebeten, Juwel, predigst du zu uns, du machst dies und machst jenes. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich eben dieses Feuer brennen darf in Kreise, die ich mir vor 20 Jahren nicht ausgedacht habe. Und ich habe mir die Karmelitinnen in Joltendorf nicht ausgedacht. Ich habe nur eins gesagt jedes Mal am Abend, bevor ich zu Bett gehe, lieber Gott, lass mich aufregende Begegnungen erleben, damit ich dein Feuer brennen kann. Das sage ich jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe. Lieber Gott, ich weiß nicht, was du mit mir vorhast und wen ich noch treffen werde, aber ich will aufregende Begegnungen, denn dieses Feuer in mir will brennen. Ein Feuer muss einfach brennen oder es verbrennt mich. Und darum merke ich, dass ich dieses Jahr, und nächstes Jahr machen wir meine Karmelitinnen wieder. Diese Karmeliten haben mich jetzt schon gebucht für nächstes Jahr, weil sie gesagt haben, Juwel, diesen Schatz, den wollen wir noch einmal genießen. Nächste Woche machen wir eine komplette Woche in Maria Joltendorf. Leider kann ich Sie dazu nicht einladen, weil das eine geschlossene Veranstaltung ist, denn die Karmelitinnen sind ein sehr kontemplativer Orden, sehr kontemplativ, sehr klausuriert, aber nur, dass Sie einfach wissen, ja, genau, nur, dass Sie wissen, dass Gott mit jedem von uns, mit jedem und jeder von uns einen Weg geht. Und mein Weg ist eben mit Ihnen, Katholiken und Katholikinnen in Österreich, gerade in dieser schönen Republik, viel im Weg Gottes zu gehen, im Weg, nicht auf dem Weg, im Weg. Und darum möchte ich Jasna Blumenkron so von Herzen danken, dass sie zwar heute Abend halb kaputt ins Bett fallen wird und sagt, Gott im Himmel, nach drei Wochen dem Mann noch, dass es noch ein Weiterleben gibt nach Juwel Lapide. Aber ich bin so dankbar, denn Jasna Blumenkron hat mir gesagt, Juwel, und sie schreibt ja wie wild mit, ich sehe ja ihre Unterlagen, es war ein Reichtum, an dem ich noch wochenlang und monatelang zehren werde. Okay.
Sie sagte, geschlossene Gesellschaft für die Karmelitinnen. Karmelitin. Maria Zell, gibt es mal Karmelitinnen.
Ah.
Und dann gibt es in Meierling von Kronprinz Rudolf, der mit Wetscherer sein Ende gefunden hat, der ja. Kronprinz.
Ja.
Auch diese Karmeliten, wenn Sie davon noch nichts erfahren haben, darf ich dabei berichten, dass Sie da dort teilnehmen dürften.
Bitte machen Sie das.
Darf ich dann von Ihnen ein Schrifttum haben?
Ja, ich schicke Ihnen alles per E-Mail. Schicke ich Ihnen alles per E-Mail zu.
Per E-Mail.
Ja, auch wollte ich Ihnen sagen, übrigens, liebe Hörer und Hörerinnen in Österreich.
Danke.
Dankeschön, Franz. Liebe Hörerinnen und Hörer in Österreich, wenn Sie merken, dass Sie mich für eine bestimmte Gemeinde einladen wollen in Österreich, in Salzburg oder in Tirol, wo auch immer, Sie können mich im Internet finden. Ich lebe immer von zufriedenen Menschen, die mich empfehlen. Und wenn Sie merken, liebe Hörer in Österreich, die Sie heute zuhören, Mensch, Dr. Juwel Lapide, das ist ein interessantes Phänomen, den möchte man mal einladen. Und wenn Sie mich nach Villach oder A oder B einladen, bitte, Sie finden mich im Internet. Ich habe immer wieder Leute, die mich durch dieses Geschenk Gottes im Internet finden und sagen, Herr Lapide, hätten Sie Zeit im Juni 2017, wir haben einen Katholikentag oder wir haben einen Pfarreitag, möchten Sie kommen? So lebe ich. Ich werde immer wieder berufen und angerufen. Man ruft mich an im ersten Sinn des Wortes. Und wenn Sie zu Hause merken, dass Sie mich Ihrem Pfarrer empfehlen möchten und sagen, du den Doktor, bitte, den könntest du einmal einladen für zwei Tage oder drei oder sonst was oder Wochenende. Gerne. Ich lebe nur von Menschen, die mich durch Gottes Gnade anrufen und berufen, zu Ihnen zu kommen und mit Ihnen zu brennen. Und daher, wie gesagt, gerne. Bitte.
Sind Sie nächstes Jahr auch hier in
Venedig? Das muss ich noch mit Pater Josef, mit Pater Georg. Genau, ich habe offiziell ein Jahr, das heißt ab September erst, aber ich spreche noch mit Pater Georg, ob wir vorher noch ein kurzes Kolloquium hier machen. Fest steht auf jeden Fall, dass ich nach Österreich komme, Gott sei Dank, nämlich im Mai bin ich schon fest reserviert in Maria Joltendorf und vielleicht hänge ich eben noch ein paar Tage an in Oberösterreich oder in Salzburg. Die Maria Joltendorf Woche ist fest. Wir haben sogar überlegt, ob wir es dort ausweiten, aber alles andere muss noch koordiniert werden. Aber es wird im Internet stehen und durch Kontakt mit mir bekommen Sie es mitgeteilt. Jetzt wollte ich gerne eine Dame ansprechen, Hildegard. Diese Dame Hildegard ist heute bei uns. Sie hat mich nämlich neulich im Internet, im Radio gehört. Hildegard aus Amstetten im Ostviertel ist heute bei uns und sie hat im Internet nämlich gehört, dass ich gesagt, im Radio mir gehört, dass ich Leute eingeladen habe. Ich danke Ihnen, dass Sie spontan zugesagt haben und das Feuer Gottes erleben möchten. Die möchte ich jetzt bitten, die Maria, die Hildegard, Psalm 51 vorzulesen. Sie haben alle den letzten Psalm. Wir haben genau eine halbe Stunde. Maria aus Amstetten im Mostviertel liest uns vor Psalm 51, ein weiterer Bußpsalm. Haben Sie alle 51? Ja.
Des Chormeisters ein Harfenlied Davids. Als zu ihm Nathan, der Künder, gegangen kam, damals, als er zu Bathsheba eingegangen war. Gunst leihe mir, Gott, nach deiner Huld, nach der Fülle deines Erbarmens, lösche meine Abtrünnigkeiten. Wasche mich völlig ab von meinem Fehl, von meiner Sünde reinige mich. Denn meine Abtrünnigkeiten, selber erkenne ich sie. Meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. An dir allein habe ich gesündigt. Das in deinen Augen böse getan, damit du wahr erscheinst in deinem Reden, klar in deinem Richten. Wohl wurde gekreist ich in Fehl, empfing brünstig mich meine Mutter in Sünde. Wohl, doch hast du gefallen an Treue bis in den Fiebern. Machst im geheimsten Weisheit mir kenntlich. Entzündige mich mit Isop, dann, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lasse mich hören Entzücken und Freude. Jauchzen sollen die Gebeine, die du geschlagen hast. Verstecke dein Antlitz vor meinen Sünden, all meine Fehler lösch aus. Ein reines Herz schaffe mir, Gott. Einen festen Geist erneue in meinem Innern. Verwirf mich nimmer von deinem Antlitz, den Geist deiner Heiligung nimm nimmer von mir. Lass das Entzücken deiner Freiheit mir kehren, mit dem Geist der Willigkeit stütze mich. Ich soll die Abtrünnigen lehren deine Wege, dass die Sündigen umkehren zu dir. Rette aus Bluttat mich, Gott, Gott meines Freiwerdens. Jubeln soll meine Zunge deine Bewährung. Mein Herr, öffne meine Lippen, und mein Mund wird deinen Preis melden. Denn Gefallen am Schlachtmahl hast du nicht, dass ich's gebe. Darhöhung schätzest du nicht zu Gnaden. Schlachtmale für Gott sind ein gebrochener Geist, ein gebrochenes, zerschlagenes Herz. Gott wirst du nicht verschmähen. Tue Zion gut in deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems auf. Dann wirst du dir Schlachtmale des Wahrbrauchs gefallen lassen, Darhöhung und ganz Opferbrand. Dann sollen auf deine Schlachtstatt fahren, da gehört werden.
Sehr schön. Ich danke Ihnen sehr, Hildegard. Jetzt müssen wir einige Worte klären, die sehr schwierig sind bei Buber, die ausgefallen sind. Und zwar, ich will Ihnen ganz dieses Wahrbrauch, da muss ich selbst mal nachschlagen, das ist so ein ausgefallenes Wort. Gucken wir nochmal auf Vers 20. Tue Zion gut in deiner Gnade. Zion ist der Tempelberg natürlich gemeint mit dem Tempel. Baue die Mauern Jerusalems auf, dann wirst du dir Schlachtmale des Wahrbrauchs gefallen lassen. Darhöhung und Ganzopferbrand. Das will ich Ihnen kurz mal sagen, was Hirsch dazu übersetzt. Und zwar, ich lese mal aus 20 vor, Samson und Raphael Hirsch, der andere große jüdische Denker. Tue mit deinem Wohlwollen Zion erst wohl. Baue Jerusalems Mauern, 21. Dann verlangst du Opfer der Gerechtigkeit. Dann wirst du Schlachtmal der Gerechtigkeit. Emporopfer und Ganzspende. Dann kommen als Emporopfer Stiere auf dein Altar. Jetzt will ich Ihnen kurz sagen, das ist wirklich auch im Hebräischen ein schwieriger Satz. Aber der Text, ich lese mal auf Hebräisch vor. Az tachpotz zivchei tzedek. Olave Chalil, Asia alu al Misbacha Chafarim. Das, was er meint, Schlachtmale des Wahrbrauchs, sind die Gerechtigkeit. Das heißt, die Wahrgebrauchten. Das ist ein verrücktes Wort von Buber, das ich ehrlich gesagt nicht mag. Ich möchte es nochmal den Hörern und Hörern sagen, ich schätze Buber enorm. Buber war ein großer Verdeutscher der Schrift. Aber manchmal Kind seiner Zeit in den 30er, 40er Jahren, als er die Bibel eben übersetzt, hat er solche antiquierten deutschen Worte, die wir nicht kennen. Und dieses Wahrbrauch heißt eben laut meiner hebräischen Deutung, das ist sind die Opfer der Gerechtigkeit, die Wahrgebrauchten. Das will er damit konstruieren, Anja. Die wirklich wahr gebraucht werden. Die aus der Wahrheit meines Lebens, meiner neuen Lebensweise vor Gott gebraucht werden. Streng genommen können Sie dazu schreiben, das sind Opfer der Gerechtigkeit. Schreiben Sie es daneben auf Ihrem Blatt, rechts außen, Anja und Ihr anderen Lieben, das sind Opfer der Zedaka oder des Wohlgefallens, können Sie schreiben. Opfer oder Darbringungen, er sagt ja immer Darhörung, das finde ich sehr schön. Darhörung heißt etwas, was dargehört wird.
Was ist ein Wahrbrauch in der Bibel, welches hebräische Wort?
Das hebräische Wort Sivchei Zedek. Die Zedek.
Zedek.
Von Zedaka. Eine Kurzform von Zedaka. Und Zedaka deutet er hier entweder Gerechtigkeit oder die von dir wirklich gebraucht, die meiner Wahrheit entsprechen und von dir gebraucht werden als Ausdruck meiner Wahrheit, meiner Wahrhaftigkeit.
Die Zedaka sind doch auch Almosen.
Richtig, Zedaka sind auch Spenden, genau. Alles, was du Wohltätigkeit, genau. Alles, was wohltätig ist, ist Zedaka. Und Sie können daneben schreiben, eben die Zedaka oder die Gerechtigkeit, Wohltätigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Alles, was ich wohl tue. Bruder Peter?
Der Priesterkönig Melchizedek. Ja. Hängt das dann zusammen?
Ja, richtig. Melchizedek in Genesis 14 ist mein König der Gerechtigkeit oder streng genommen der Wohltätigkeit, der Integrität, der Ganzheit. Buber sagt immer, der Bewährung, der sich vor Gott bewährt. Melchizedek, wörtlich, mein König Melchizedek, der Wohltätigkeit, der Recht der Integrität. Das Wort wollte ich mit Ihnen klären. Und übrigens, achten Sie darauf, wenn ich Sie bitten darf, unten Darhörung finde ich bei Buber übrigens sehr gut. Unterstreichen Sie gerade das Wort in 18, kommt ja auch. Denn Gefallen am Schlachtmal hast du nicht, dass ich es gäbe. Darhörung finde ich wunderbar. Darhörung ist bei Buber immer, ich sage es Ihnen hier, das ist dieses eben, die sogenannten Ganzbrandopfer, Ola, das, was wir Holocaust es nennen, das Ganzbrandopfer. Das ist ein Opfer, das ganz dargehört. Das ist eine schöne Formulierung. Hier oben in 18 haben Sie es. In 18 können Sie es unterstreichen und unten in 21. Wenn Sie bitte unterstreichen, Darhöhung, finde ich brillant.
Aber er unterscheidet ja Darhöhung und Ganzbrandopfer oder Verbrannt. Der Darhörung sind doch die Schlachtopfer von denen.
Wo ist das Ganzbrand hier? Wo ist das?
21, die vorletzte Zeile. Da ist Ganzopferbrand, da unterscheidet er ja.
Ja, wisst, ja, passen Sie auf, jetzt erkläre ich Ihnen das. Es gibt, ja, passen Sie auf, hören Sie dazu. Herr Franz, hören Sie dazu. Die Darhörung, Ola, ist etwas, was auch ganz verbrannt wird. Nur dieses Kalil hat noch eine stärkere Komponente, da werden noch mehr Teile mit verbrannt. Beim Ganzbrandopfer muss alles, auch bestimmte Fettteile verbrannt werden, Kalil. Aber es gibt bestimmte Teile, die auch verbrannt werden, die ganz, aber nicht alle Teile. Da muss ein bestimmter Teil den Priestern als Essensgabe zurückgestellt werden. Kurzer Ausflug in die Opferlehre des Judentums. Im Tempel mussten jeden Tag, das spielt ja der Psalm an, Opfer dargebracht werden. Es gibt verschiedene Kategorien von Opfern. Manche müssen nur teilgebrannt werden, manche müssen nur eben Teile an Gott verbrannt werden und Teile gehen an die Leviten. Die Fleischstücke werden durch die Leviten und Priester gegessen. Manche werden ganz verbrannt, Holocaustes, komplett mit Fett und mit Blut aufgegangen zu Gott. Und manche eben die Darin und die Ola, heißt ja, es steigt zu Gott auf. Ola kommt von ja all, was wir neulich hatten. Das steigt auch alles hinauf, bis auf bestimmte Teile, die für die Priester vorgesehen sind. Und das ist natürlich im dritten Buch spezifiziert. Im dritten Buch der Bibel, das keiner gern anfasst, weil es so voller Details ist, Levitikus, wird genau spezifiziert, welches Opfer wie verbrannt wird. Und ganz Opferbrand heißt komplett, alles geht auf, nichts bleibt für die Priester, wohingegen bei der Darhörung auch sehr viel verbrannt wird, aber bestimmte Fleischstücke der Rinder, der Schafe, der Turteltauben werden den Priestern zur Verfügung geben, weil sie eine heilige Abgabe bekommen. Eine heilige Abgabe. So dass Darhörung und ganz Opferbrand, Hartmut, sehr dicht beieinander sind. Beide müssen sehr verbrannt werden, nur bestimmte Stücke stehen den Leviten zur Verfügung. Und wir werden gleich herausarbeiten, dass wir ein paar Minuten uns dafür Zeit nehmen. Warum, worauf spielt der Psalmist an? Was Ihre Aufgabe jetzt ist, in ein paar Minuten, liebe Freunde und Freundinnen, ist zu schauen, der Psalmist, wir haben es ja oben gesehen, es geht ja um die Batscheba-Geschichte. Hier haben wir endlich mal einen Psalm, in dem der Psalmist sagt, es ist ein Bußpsalm, wenn Sie es notieren wollen, nach der Bettgeschichte mit Batscheba. Da schreibt er ja oben, damals, als er zu Batscheba eingegangen war, Umschreibung, nämlich mit ihr Ehebruch hatte. Das heißt, das ist der berühmte Psalm, den kennen Sie wahrscheinlich, der sogenannte Bußpsalm Hildegard nach der Affäre mit der Batscheba. Das ist ein ganz klassischer Psalm, kennen Sie vielleicht. Der 51er ist der Reuepsalm, Kurt, nach der Affäre mit der Batscheba. Und der ist voller Reue. Das sagt der Psalm nicht. Ich vermute nach beidem. Nachdem er, und zwar hier, halt, pass auf, ich kann das beantworten. Als Nathan der Künder zu ihm war, und der Künder kommt zu ihm an, je nachdem er ihm ja beides offenbart hat. Und streichen Sie den Satz. Als zu ihm Nathan der Künder ihm die Leviten las. Vers 2, oben in Vers 2. Als zu ihm Nathan der Künder. Und der Nathan, wenn Sie die Bibel übernehmen, schreiben Sie auf, das steht alles in 2. Samuel 12 und 13. Notieren Sie es gerade in Ihren Unterlagen. 2. Samuel, Moment, 11 oder, warte mal, 11 bis, Moment, langsam. 11 und 12, Entschuldigung, Korrektur. 2. Samuel 11 und 12. Bitte schreiben Sie es auf. Die Geschichte, diese Affäre, ist in 2. Samuel 11 und 12 nachzulesen. Und Sekunde. Und der Nathan kommt zu ihm nach Uriah, nach Batscheba und erzählt ihm das berühmte Gleichnis, das kennen Sie ja. Und da bekennt David und geht auf die Knie, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Und daraufhin, Anja, schreibt er diesen Bußpsalm. Nach Uriah und nach Batscheba. Wunderbar. Wunderbar. Du bist der Mann. Ein weltberühmtes Gleichnis. Anja, lest das mal zu Hause. 2. Samuel 11 und 12 ist diese Geschichte mit Uriah und dem Kampf und dem Mord an Uriah. Und zum Schluss kommt Nathan zu ihm und sagt ihm, du hast gefehlt und erzählt ihm das berühmte Gleichnis des armen Mannes und des Schäfchens. Ein weltberühmtes. Und David sagt am Ende des Gleichnisses, dieser Mann muss sterben. Der Mann, der so ein Frevel begeht. Und da sagt ihm David diesen weltberühmten Satz, du bist der Mann. Du hast versagt. Du hast eine unschuldige Frau vergewaltigt, missbraucht und schickst noch ihren Mann in den Tod. Und du bist ein Mann des Todes. Und das spricht selbst David aus. Und daraufhin sagt ihm Nathan, wenn Sie kurz zuhören, nein, Gott hat dir Nachsicht gezeigt, du wirst nicht sterben. Aber dafür wird der erste Sohn aus dieser Beziehung von Batscheba ihm eben sterben. Genau. Peter.
Wenn ich das dazwischen sagen darf, an dieser Stelle immer ein Problem. Ist es glaubwürdig, dass David, dieser hochintelligente und sensible Mann, an dieser Stelle nicht merkt, dass er gemeint ist?
Dass er nicht merkt, dass er gemeint ist.
Das ist die Kunst der Erzählung.
Ja, genau, das ist es nämlich. Sagen Sie es, Peter.
Matthias. Er bringt eine Geschichte. Erzählt etwas davon, dass er ein reicher Mann ist und dann arbeitet nur ein Schäferin, an dem er so hängt wie sein eigenes Kind. Und der andere kommt her, nimmt ihn diesem Arbeit, der sowieso nicht helfen kann, und nimmt es weg und schlachtet es. Dieses Schäflein. Obwohl er selber tausende Schafe im Kral hat.
Wer nimmt den anderen weg?
Ja, aber dass David nicht merkt, dass er gemeint ist.
Nein. Wissen Sie, warum merkt er das nicht? Anja, genau, gute, nochmal, danke, Anja.
Dieser Batsche war total verfallen.
Ja.
Also da sind ihm die Pferde mit ihm durchgegangen.
Ja.
Muss man so rum aussagen. Der war, und deswegen rennt er dann auch in die Depression und in die Reue rein, weil er war nicht mehr Herr im eigenen Haus. In seinem Kopf.
Und noch etwas, was ich Ihnen sagen möchte, Peter. Wissen Sie, wenn Sie das Gleichnis lesen, das machen wir nicht, sonst kommen wir, ich würde es gerne mit Ihnen lesen, aber wir haben keine Zeit. Wenn Sie dieses Gleichnis lesen in 2. Samuel 12, nicht wahr? Schauen, 12 ist es. Wenn Sie in 12 das große Gleichnis sehen, und tun Sie das zu Hause. Ich habe Ihnen heute Morgen schon empfohlen, bitte lesen Sie zu Hause in Samuel. Wenn Sie dieses brillante Gleichnis lesen, das ist ja die Kunst eines Gleichnisses. Jesus hält ja auch dauernd Gleichnis. Er verpackt das Gleichnis so brillant, dass David wirklich nicht spürt, das hat doch mit meiner Bettgeschichte zu tun. Das Gleichnis steht so brillant da, dass David wirklich merkt, Moment einmal, das ist der Mann und der hat dem anderen Mann das Schäfchen gestohlen und der Mann hat wirklich nichts. David geht so auf, Peter, in dem Gleichnis, in der Welt des Gleichnisses und das ist eben die Kunst dieses Gleichnisses. Jesus kann das auch. Nathan erzählt als vorbildlicher Parabeldichter so brillant dieses Gleichnis. Bitte zu Hause lesen, dass David, lieber wunderbarer Peter, überhaupt nicht merkt, Moment einmal, dieser Mann, das bin doch ich, hat eine andere Ebene. Er merkt die andere eben nicht. Warum, lieber Peter? Weil der Gleichniserzähler Nathan es so brillant erzählt, dass sie im Fluss des Themas gar nicht merken, Moment, das hat ja einen ganz anderen Bezug. Und das ist die Kunst eines brillanten Gleichniserzählers, dass er sie so fesselt oder fasziniert in ihrem Gleichnis, und Sie müssen es lesen, wie brillant das ist Weltliteratur. Weltliteratur, dass Sie als Schuldiger gar nicht in dem Moment merken, worauf spielt er wirklich an? Weil sie so gebannt sind durch die Macht dieses Gleichnisses.
Er verurteilt sich auch selbst.
Eben, haben wir eben gesagt. Und darum sagt er ja, und darum fragt er, warum merkt er es nicht? Weil er eben dieses Gleichnis so kunstvoll verpackt.
Ist es auch eventuell so, dass er in dem Sinne vorher kein schlechtes Gewissen hat?
Auch.
Weil er meint, als König ist es ja sein Recht.
Das kommt
hinzu.
Und er
bringt den Uriah nicht selber um, sondern er schickt ihn ja
in
die Schlacht.
Genau.
Also,
auch richtig.
Er fädelt das ja ganz geschickt ein und so wäscht seine Hände sozusagen in Unschuld.
In die berühmte Unschuld, genau, das kommt hinzu.
Ich habe noch ein ganz anderes Problem. Die Rolle der Frau im Orient ist ja auch mit involviert. Wir sehen das ja heute alles sehr aufgeklärt. Hatte denn Bathsheba überhaupt kein Gewissen oder so, dass sie sich nur der Triebhaftigkeit des Davids ausgeliefert sah?
Möchtest du antworten?
Ich weiß es nicht.
Kurt möchte antworten. Kurt, was sagst du?
Ich würde es so formulieren. Es war genau die gleiche Aufgabe für David wie für Adam. Es lag in seiner Verantwortung, in diesen Apfel zu beißen oder nicht. Und er hat in diesen Apfel reingebissen, obwohl er wusste, es ist die Frau meines Hauptmanns Uriah, meines Kriegers. Und da kann ich ihn nicht freisprechen. Ob die Bathsheba den 10. Tag da hochgegangen ist, weil sie wusste, dass er aus dem Fenster guckt, steht auf einem anderen Blatt.
Ja, aber
er war der Chef, hätte sie Nein sagen können.
Ja, aber sie wusste, ich bin verheiratet, das hätte sie ja den David sagen können. Ich gehöre zu meinem Mann, zu diesem Hethiter Uriah, der allerdings ein Ausländer war. Das spielt auch nicht eine Rolle. Ja.
Genau, was müssen wir noch sagen? Ein Satz dazu, was sagst du? Da kommt der König und sieht die nacktbadende Uriah, die nacktbadende Bathsheba unten im Garten. Und die Frage ist, Hartmut fragt, hätte sie Nein sagen können. Was sagst du?
Ich glaube nicht, dass sie Nein sagen hätte können.
Warum?
Weil David der König war und weil er diese Gewalt hatte.
Das ist der Punkt. Verstehen Sie? Gerade weil das zutrifft, was wir sagten. Wissen Sie, die Hethiter waren damals Söldner, nennt man das Söldner. Die Hethiter waren Heiden. Und es steht deutlich da Uriah der Hethiter. Das heißt, er wurde eingegliedert, lieber Hartmut, liebe Freunde in Österreich, er wurde eingegliedert in das rein jüdische Militär. Die Hethiter waren Erzfeinde, haben aber wahrscheinlich einen Befriedungspakt geschlossen und waren tributpflichtig, beziehungsweise ein Söldnerzustand. Das heißt, sie wurden oft integriert nach dem Prinzip Dividet Impera, holen sie die Fremden rein und beherrsch über sie und sorgt dafür, dass sie friedlich in deiner Armee dienen. Er war eine Tita, sie war wahrscheinlich Jüdin übrigens, sie war Jüdin. Jetzt kommt nämlich was ganz Brisantes. Sie war wahrscheinlich mit einem Konvertiten verheiratet, denn natürlich, bei ihr steht, sie war die Tochter eines Achikam. Und Achikam ist ein urjüdischer Name. Das heißt, sie hat eine rein jüdische Linie, kurz erklärt, sagt der Text. Denn sie wusch sich auch von ihrer Menstruation, steht da. Das heißt, sie hat die jüdischen Reinheitsvorschriften, Peter, genau beachtet. Daraus leite ich als Jude ab, sie war Jüdin, durch und durch. Er war ein Hethiter, hat aber einen super jüdischen Namen. Uriah bedeutet genau das, was ich dir als Namen gegeben habe. Feuer Gottes übrigens, apropos. Uriah, so wie ich dich nenne, Uriel, heißt Feuer Gottes. Da ist eine ganz brisante Konstellation. Da ist ein Heide, Hethiter sind Heiden durch und durch, Heide, der einen jüdischen Namen hat und mit einer Erzjüdin verheiratet ist. Eine ganz brisante Geschichte. Und dieser Mann muss wahrscheinlich einen Konversionsprozess durchlaufen, sonst hätte die Frau ihn ja nie geheiratet. Eine orthodoxe Frau, wie sie war, die sich reinigt und eben, wie steht, eine Linie hat, eine saubere, reine jüdische Linie, wird hier aufgehört, die fasst ja einen Hethiter nicht an, es sei denn, es konvertiert. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sie, wie Ulrike Leichte so schön sagt, wenn der König bitte ein Auge auf sie wirft, wie man so schön sagt, sie sagt, da kann ich nicht Nein sagen, der König ist ja der Befehlshaber meines Mannes. Nochmal, der König ist ja der obere Herrscher des Landes. Und wenn der Herrscher sie zu sich bittet, es wird ja nicht direkt gesagt, dass er sie verführen wird, das kommt ja erst im Palast. Aber wenn der König ihr weist, dann sagt man, ist ja weisungsberechtigt ihr gegenüber. Und sie ist weisungsgebunden. Und sie weiß natürlich, dass sie in einer brenzligen Lage lebt, weil sie die Gattin eines Ex-Heiden ist. Das heißt, sie ist nicht so wunderbar etabliert. Denn sie als Jüdin heiratet einen Ex-Heiden und hat immer noch diesen Nimbus. Ja, du bist doch mit einem Hethiter verheiratet. Es steht deutlich da, Uriah der Hethiter. Und wenn die Bibel deutlich jemand so nennt, wie bei Ruth der Moabiterin, die wird ja auch immer genannt, die Moabiterin, heißt es, dass sie nicht einwandfrei dasteht. Sie ist immerhin mit einem Heiden noch dazu, mit einem feindlichen Heiden verheiratet, der sich integriert hat. Und da kann ich mir vorstellen, wie Ulrike sagt, wenn eben der König kommt und sie an den Hof bitte zitiert, sie nicht die Fähigkeit und auch nicht die Berechtigung hat, Nein zu sagen. Noch dazu, der Punkt, ihr Mann ist ja Bestallt bei ihm, Hartmut. Ihr Mann ist fest in seinen Diensten. Und sie ist die Gattin eines Festbestallten. Wenn sie irgendeine Frau wäre, die Gattin eines Granatapfelverkäufers, da könnte man sagen, bitte, sie kann doch deutlich sagen, was habe ich mit dir zu tun? Du kannst mich doch nicht einfach wegholen zu dir. Aber ihr Mann ist fest in der Armee. Er ist ja zum Zeitpunkt ja wirklich in der Armee und kämpft gegen die Moabiter. Und sie ist die Gattin dieses Mannes, der ja fest bestallt ist. Daher vermute ich, ist es in der Etikette nicht denkbar, wenn der König sie zu sich zitiert, dass sie Nein sagt. Weil sie dann, ich vermute, das ist meine Vermutung, dann dieses alte Thema mit der Konversion ihres Mannes wieder aufgewärmt wird. Und das will sie vermeiden. Verstehen Sie, ich sehe die Batscheba in einer brenzligen Situation. Einerseits Jüdin, durch und durch Jüdin, aber mit einem Mann verheiratet, der immer noch diesen Ruf hat, du bist ein Hethiter. So dass die Frau spürt, wenn ich dem König Nein sage, kriege ich das aufs Brot geschmiert. Ja, bitte, warum entziehst du dich meinen Befehlen? Ich bin so gut zu dir, ich etabliere deinen hethitischen Mann, nehme ihn als obersten Mann in meine Armee und du hörst bitte nicht auf mich. Ja, mit welchem Recht?
Dass er hätte ihn ausreißen können, dann hätte er Probleme gehabt in seiner eigenen...
Brillant.
Stell dir vor, eine Frau von einem zum Christentum konvertierten Iraner.
Brillant.
Die vielleicht auch Iranerin ist, die würde hier auch niemanden wegweisen.
Genau.
Um es mal ganz krass zu sagen.
Genau.
Weil wenn im Prinzip muss da nur die Ausweisung stehen und dann sind die tot. Ganz einfach.
Merken Sie, das hat hochaktuelle Dimension zu uns. Merken Sie, Radmut, das hat hochaktuell. Ja. Frau Walli.
Er hat also den Ausländer umbringen lassen.
Ja. Indirekt natürlich. Genau, indirekt, genau. Und darum ist die Batscheba-Geschichte ein doppeltes Verbrechen, weil er nicht nur einen Ehebruch begeht, einen eindeutigen Ehebruch, sondern den Mann auch indirekt abserviert und sagt nämlich, ich lasse ihn dort sterben an der Front. Das ist das doppelte Verbrechen.
Die andere Frage ist, warum? Und da kommt Gott wieder ins Spiel. Der Mann hätte ja auch zurückkommen können. Also es hätte eine von null verschiedene Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Mann die Geschichte überlebt.
Ja, Moment, aber Vorsicht. In der Bibel steht, dass der Mann jetzt zurückkommt. Wissen Sie, was da passiert? Der Mann hat Fronturlaub, ganz kurz. Der Mann hat Fronturlaub. Was passiert nämlich während des Fronturlaubs, Gernot? Richtig. Und was sagt dem König David?
Nicht zu seiner Frau,
eben.
Dass man ihm das Kind nicht unterschieben kann.
Anja, er macht das eben nicht. Der Mann kommt aus dem Fronturlaub und David will ihm das Baby unterschieben. Und er sagt, geh heute Nacht und du schläfst mit deiner Frau. Das darf er ihm ja sagen. Er kommt nach Hause und sagt, du geh bitte zu deiner Frau, du schläfst heute Nacht mit ihr, weil er das ja Kind ihm jubeln will. Und was sagt Uriah? Ich mach das nicht. Warum gehe ich nicht mit? Warum geht er mit ihr, mit seiner eigenen Frau, nicht ins Bett, obwohl der König ihm sagt, geh mit ihr ins Bett? Genau. Noch treuer. Warum? Der König hat ihm doch gesagt, geh ins Bett mit ihr. Da wäre er doch gerade treu, wenn er auf den König hört. Das Argument ist noch viel tiefer.
Seine Kameraden waren im Krieg und sind zur Fleischspannung. Er soll sich
das ist der Punkt, das ist der Punkt. Das ist nämlich die Schärfe dieser Geschichte. Uriah der Hethiter hat nämlich eine Moral, die der König von Israel nicht hat. Der König von Israel springt mit einer Frau ins Bett, während draußen der Krieg tobt. Das ist nämlich die Brisanz. Der Krieg tobt, müsst ihr lesen in der Geschichte. Moab tobt gegen Israel, das gesamte Heer ist an der Front. Alles tobt, es ist eine Art Yom Kippur-Krieg, ein Existenzkampf auf Leben und Tod. Und der Mann sieht eine nackte Frau und sagt, ich habe nichts anderes im Kopf, ich will mit ihr ins Bett. Anstatt dass er sagt, ich gehe auch an die Front. Da fängt es ja schon krumm an. Und dann passiert nämlich Folgendes. Dann kommt der Uriah, hat Fronturlaub, 2 Tage oder ein Wochenende, sagt man, Wochenende verlängert ist. Und der König kriegt das natürlich mit und sagt, Moment einmal, du hast jetzt den Befehl von mir, er gibt ihm sogar komplette Tafeln von Essen, wie bei der Sonja, er gibt ihm die Platten von Essen, er macht ihm Platten von Sonja und sagt ihm, mit diesen koscheren Platten gehst du zu ihr, verbringst das Wochenende mit ihr und du schläfst bitte mit ihr, das ist deine Frau. Und Uriah sagt und nimmt natürlich damit Befehlsverweigerungskonsequenzen auf sich, nein, ich mache das nicht. In dem König von Israel sowas zu sagen, ist schon frech. Und die Ethik ist, und er fragt, warum gehst du nicht zu deiner Frau? Ich ermächtige dich, mit deiner Frau zu schlafen. Bitte, du hast jetzt Fronturlaub, genieß deine Frau. Sagt er, nein, draußen tobt der Bär. deine Krieger sind draußen, auf Leben und Tod. Ich bin nur für 3 Tage gekommen, weil ich dir eine Reverenz erbieten möchte, dem König, und sehen möchte, ob alles in Ordnung ist, und frische Kleider holen und weiter nichts. Meine Seele ist nämlich drüben. Und ich kann nicht mit meiner Frau schlafen, sagt er, beziehungsweise genießen, wenn ich weiß, draußen verbluten meine Mitkämpfer. Das heißt, dieser kleine Mann sagt, ich habe Anstand, bitte. Du springst dir mit einer Frau ins Bett, indirekt sagt er das natürlich nur, indirekt. Du hüpfst mit meiner Frau ins Bett, ich habe Anstand. Ich werde mit ihr, mit meiner berechtigten Frau, nicht ins Bett gehen, denn ich kann nicht. Wenn ich weiß, dass meine Brüder verbluten, ich hole mir nur frische Wäsche hier und pack noch was zusammen und gehe dann weg. Und darüber verliert David die Fassung. Er verliert die Fassung. Sagt, du musst dahin. Und dann schmiedet er nämlich diesen Plan. Und jetzt kommt nämlich der Höhepunkt der Geschichte. Weil David nicht fasst, dass ein kleiner Mann so viel Anstand hat, nicht einmal mit seiner legitimen Frau ins Bett zu gehen, wenn der König es ihm sagt. Und daraufhin schmiedet er, genau in dem Moment wird er rabiat, weil es das den wunden Punkt trifft. Da verliert er die Nerven und sagt so, dann schreibt er diesen berühmten, Sie kennen ja Urias Briefe schreiben. Ist ja ein Sprichwort in der deutschen Sprache. Da schreibt er die Urias Briefe, weil er ausrastet. Das trifft ihn nämlich. Das trifft ihn massiv. Und da sagt der Uriah, ich schicke dem Joab einen Brief. Ja. Und da sagt er, hör zu. Den Uriah schicke ich dir sofort zurück. Und du stellst ihn mir bitte an die vorderste Front. Da rastet er aus. Weil das ihm so weh tut. Der Mann hat so einen Anstand. Und ich bin so ein Lüstling, springe mit der Erstbesten in Frau, anstatt an der Front zu sein. Und weil ihn das so verletzt. Und darum muss dieser Uriah sterben. Weil der Mann David null Gewissen hat. Leider nur in dem Punkt. Und dann kommt die Geschichte ins Rollen, dann stirbt der Uriah und dann erfindet er auch ganz furchtbare Stories. Als dann der Uriah stirbt, sagt er ihm, das gehört halt dazu, dass der Uriah stirbt. Also das Thema zeigt uns wirklich, wenn du einmal anfängst zu sündigen, du kommst in ein Fahrwasser, das grauenvoll ist. Das ist wirklich schlimm. Und Nathan kommt zu ihm und jetzt kommt nämlich der Punkt, ich will ganz kurz sagen, was der Punkt der Uriah-Geschichte ist. David fällt wirklich grauenvoll. Er fällt wirklich, es tut weh. Es tut nur weh, wenn sie 2. Samuel 11 und 12 lesen, da kriege ich immer Schmerzen. Aber ich lese es, weil es Heilige Schrift ist. Er fällt wirklich kometenhaft runter. Er blamiert sich dermaßen mit seinen Sprüchen. Und Nathan kommt dann zu ihm ins Zimmer. Das Propheten hatten ja jederzeit Zugang, waren ja Berater. Und Nathan sagt ihm, ich muss mit dir sprechen. Setz dich jetzt hin, ich muss mit dir sprechen. Klare Worte. Und dann sagt er ihm, hör zu, jetzt rennst nicht weg. Ich muss dir ein Gleichnis erzählen. Und David hat ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und sagt, okay, wenn du mir das als Künder Gottes kommst, Nathan, der gegebene Gottes, hör ich zu. Und die Größe des Davids besteht wiederum darin, was wir heute hatten, und die ganze Woche, dass er an seinem tiefsten Punkt seine Teschuva findet. David ist so gefallen durch den Mord an einem unschuldigen Menschen und durch die Verstrickung und durch die Unfähigkeit, eben den Uriah wenigstens ziehen zu lassen und durch diesen Vermerk des Urias zu merken, Mensch, ich habe mich verrannt. Das ist doch ein Wahnsinn, den ich da treibe. Dann stehe ich doch wenigstens so der Batscheba und sage allen, das hätte man nämlich reparieren können. Sie wissen, im Judentum gibt es so etwas, das sagt, wenn du eine Frau, eine Ehe brichst und dazu öffentlich stehst, dann kannst du das Kind ja an seiner Stadt nehmen und Reparation zahlen. Hätte im jüdischen Recht eine Reparation gegeben, bevor er dann diesen Mord bringt. Und als er den Mord verübt, ist das Thema vorbei. Weil Mord, wenn ich das kurz sagen darf, Mord ist für einen Juden das Allerletzte. Weil, verstehen Sie, bei Ehebruch und bei anderen Geschichten gibt es Restitutionsmöglichkeiten im Judentum, steht im Judentum. Da muss man bestimmte Zahlungen leisten und kann das Kind dann großziehen, das dabei entsteht. Das kann man noch reparieren. Aber wenn du jemand ermordet hast, ist es unten durch, weil der Mensch ja weg ist. Und da kommt Nathan und liest ihm härtestens die Leviten. Und jetzt der Punkt, an dem tiefsten Absturz sagt David, ich bin der Mann, ich habe gesündigt vor Gott. Du hast gesündigt, aber der Herr sagt dann ja auch, ich habe gesündigt. Er sagt dann, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Ich habe gesündigt vor dem Herrn. Bitte. Und da setzt die Metanoia an. Da kommt ja Gott wieder zu ihm und sagt, weil du das gesagt hast und weil du bereust, wirst du weiterleben. Er hätte ja sterben müssen, denn wenn jemand tötet, muss er sterben. Und da sagt ihm Gott, du hast gesündigt, hast dich aber umgestellt, du hast bereut und darum lasse ich dich leben. Aber der erste Sohn deiner Beziehung mit ihr, mit der Batschba, der muss sterben. Der muss sterben, statt ihm übrigens. Und dann heiraten die beiden. Und welcher Sohn entsteht übrigens aus der neuen Ehe von Batseba mit David? Salomo entsteht. Und Salomo heißt ja was auf Deutsch? Sein Friede. Shlomo. Das heißt, Gott hat Frieden geschlossen. Ich will kurz, Shlomo heißt das, Shlom ist Shalom und O heißt ja seiner. Das heißt, Gott hat gesagt, nur dass Sie achten, wie tief die Bibel ist. Weil David noch einmal so massiv eingebrochen ist, aber an dem tiefsten Punkt in der dunkelsten Nacht sagt, okay Nathan, du hast recht. Er hätte sich rausreden können, Anja. Aber am tiefsten Punkt, nachdem ihm David sagt, du bist der Mann. Du hast das Verbrechen begangen. Sagt David nicht, ach, lass mich doch in Ruhe. Du erfindest. Nein, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Ulrike, Chatati, Lifnei, Adonai, unumwunden. Er sucht keine mildernde Umstände. Ach, mir ging es da schlecht. Sondern er sagt wirklich, Chatati, was er auch hier im Psalm sagt. Ich habe gesündigt vor dir, mein Gott. Und weil Gott dieses unumwundene Schuldbekenntnis hört, sagt er ihm, weißt du was? Du wirst nicht sterben. Aber dein Sohn wird dafür sterben müssen. Der Sohn, den sie miteinander haben, durch die Bettgeschichte stirbt. Eben, der bleibt namenlos. Namenlos heißt, er verschwindet in die Ewigkeit. Aber der zweite Sohn, er heiratet sie dann ja. Die heiraten ja ganz offiziell. Der heißt Schlomo. Übrigens, der kriegt einen zweiten Namen. Wer ist bibelfest? Dieser Mann, dieses Kind, das echte Kind, das aus der Ehe entsteht, heißt zusätzlich wie? Jedidia. Achten Sie darauf. Eine ganz berührende Geschichte. Die beiden heiraten, zeugen ein echtes Kind, nicht nebenbei, verboten, sondern zeugen ein legitimes Kind. Und der Punkt ist genau, er nennt ihn Jedidia, erst nennt er ihn Salomo, David nennt das neue Kind Salomo, da kommt Nathan noch einmal rein und sagt, weißt du was, er nennt ihn zusätzlich Jedidia, Freund des Herrn. Freund, können Sie nachschlagen? Jedidia, können wir es einmal aussprechen in Österreich? Jedidia, Freund, Jedidia ist wie David, der Freund Gottes. Und damit will Gott sagen, weißt du was, genau unser Thema des Psalms, wenn du wirklich so viel Metanoia praktizierst und wirklich dich der Frau annimmst, das hättest du schon früher tun können, und aus tiefstem Herzen diesen Psalm schreibt er dann an, ja. Und dieser Psalm, den können Sie jetzt lesen nachher, ist wirklich voller Schmerz. Sie haben es ja vorhin gehört. Bereinige mich, wasche mich, damit ich weiß, wie Schnee etc. Das heißt, er geht wirklich auf die Knie, Peter. Es tut ihm wahnsinnig weh. Und das akzeptiert Gott als sozusagen Restitution dessen, was ansteht, als dessen, was passiert ist. Und damit Sie das noch kurz mitnehmen, die Geschichte hier mit dem Schlachtmahl zum Schluss, das will ich Ihnen kurz erklären, warum zum Schluss, Anja, diese Geschichte mit Schlachtmahlen kommen. Der Punkt ist, David will sagen, wenn ich wirklich, und der Psalm ist ja ein einziges Schuldbekenntnis, ich habe versagt, sagt er, es war nicht in Ordnung, reinige mich, läutere mich, nimm es von mir. Er sagt, versteck dein Antlitz nicht vor meinen Sünden. In 11, haben Sie es? Verstecke dein Antlitz nicht vor meinen Sünden. Das sind die doppelten Sünden, Anja. Doppelt Sünden. Erstens der Ehebruch, zweitens der Mord an einem unschuldigen Mann, der sein bester Mann war. Und das tut ihm wirklich im Innersten weh. Und dann, und ein reines Herz schaffe mir. Sie kennen die berühmten Sätze. Gib mir ein neues Herz. Das ist ein ganz tiefer Satz im Hebräischen. Erneuere mein Herz. Denn im Herzen habe ich es nicht verstanden. Unser Thema Herz. Ich habe mit dem Herzen dich nicht beherzt. Ich habe dich nicht beherzt. Und dann sagt David, weißt du, wenn das alles fertig ist, dann kann ich sozusagen meine Geschäfte dir übergeben und König Salomo, der wird ja der Tempelmeister, übergeben, dann wird im Tempel, nachdem ich das sauber beendet habe, gebe ich alles in deine Hand und Salomo, mein Sohn, wird den Tempel bauen und dort werden die Opfer, die Darbietung von dir angenommen werden. Das heißt, die Tiefe darin ist, ihr Lieben, er bereut wirklich, er sagt wirklich, wie ihr Katholiken auch sagt, mea culpa, mea maxima culpa. Sagt er deutlich. Und wenn das fertig ist, sagt er, Vater, ich will dir keine Opfer bringen. Ich mache nichts. Ich will nur meine Lippen dir öffnen und mein Herz dir zuwenden. Und alles andere, was du dann willst als großer Zeremonie, das macht dann mein Sohn. Jetzt übergebe ich die Geschäfte sozusagen an meinen Sohn. Ich habe meins getan. Ich bin auf die Knie vor dir gegangen. Das macht er wirklich. Ich rutsche auf den Knien vor dir rum, ohne Ausreden. Nicht die Frau ist schuld. Apropos Adam, Anja, Sie erinnern sich, bei der Frau sagt ja der Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Hätte sie mich nicht verführt? Ne? Und David sagt das nicht. David nicht sagt, hätte sie sich anständig angezogen, hätte ich sie nicht verführen müssen. Kennt doch die Sprüche. David redet sich nicht raus und sagt, die war so nackt, warum ist sie nackt draußen? Sondern ich habe versagt, unabhängig von ihrer Nacktheit. Das ist Größe. Nicht Ausreden suchen, die Frau, die du mir gegeben hast, sondern ich habe versagt, Punkt, es hätte anders sein müssen. Und das ist Größe. Dass du nicht sagst, der ist schuld, wenn er sich nur anders benimmt. Ich habe versagt. Und dann erkennen, gebe mir ein neues Herz und Gott akzeptiert ihn und reinigt ihn mit einem neuen Herzen. Vielen Dank! Schlusswort nach dem Ende unserer Woche sprechen.
Ja, lieber Yuval, nach so einer intensiven Woche ein herzliches Dankeschön für vom Herzen, gell, für diese Perlen, die du uns geschenkt hast. Also es ist wirklich hier Feuer entstanden und du selber brennst. Du hast es immer selber wieder gesagt. Wirklich, ja, du ganz, ganz heitlich hast du uns das rübergebracht. Und wirklich so bereichernd, dass es wie das Wort Gottes eben auch im Judentum gesehen wird, gelesen wird und das uns ja auch dadurch auch bereichert, dass wir vom Ursprung her, wirklich von der Wurzel her wissen und erfahren, was möchte uns das Wort Gottes sagen. Und das ist, kann man nur sprachlos sein, gelegentlich. Aber herzliches Dankeschön für alles und jedes Wort, das du uns geschenkt hast.
Danke, danke, danke. Es waren wunderbare Tage seit Sonntagabend. Wenn Sie wollen, wie gesagt, ich habe die E-Mail-Adresse, ich habe eine Website, Skype. Wenden Sie sich an mich, man kann die CDs bestellen über Radio Maria. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören in Felix, Austria. Shalom!
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, wir sind nun am Ende dieser Übertragung angelangt. Die Übertragung vom Bibelseminar, was diese Woche stattgefunden hat. Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, bedanken für Ihr Zuhören. Recht herzlich bedanken möchte ich mich auch bei Pater Georg Wiedemann, dem Rektor vom Kolleg St. Josef, dass wir dieses Seminar an diesem Seminar teilnehmen durften und übertragen durften. Bedanken möchte ich mich auch noch bei Dr. Juvel Labid, dass wir seine wundervollen Auslegungen der Psalmen dabei sein und zuhören durften. Sollten Sie diese Vorträge nachhören wollen, gibt es die Möglichkeit, sich eine CD beim Hörerservice unter der Telefonnummer 01 710 70 72. Ich wiederhole 01 710 70 72 zu bestellen oder im Internet unter www.radiomaria.at anhören oder downloaden. Nun verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria aus dem Kolleg St. Josef in Salzburg-Aigen und wünsche Ihnen noch Gottes Segen.
Ja, vielen Dank, dir lieber Johann Scheffenbichler, für die Übertragung vor Ort aus dem Kolleg St. Josef Salzburg-Aigen. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wie Sie gehört haben, dies ist nun das Ende des Bibelseminars gewesen, des Bibelseminars Feiern und Klagen, die befreiende und lebenserneuernde Kraft der Psalmen. Wie gesagt, Sie können gerne auch CDs bestellen von den Vorträgen, wenn Sie ein paar Vorträge auch verpasst haben vielleicht, können Sie sehr gerne, ich gebe nochmal die Nummer durch, und beim Hörerservice von Montag bis Freitag erreichbar unter der Nummer 01 710 70 72 oder auch online. Sie können auch gerne eine E-Mail schreiben und eine Bestellung abgeben unter der E-Mail-Adresse cd.dienst@radiomaria.at. Ab Montag oder Dienstag spätestens finden Sie die Sendungen, die heutige Sendung auch, dieser Übertragung, auch auf der Homepage in der Radiothek. Die Sendungen der vergangenen Tage sind schon einige zu finden, wenn Sie sie gerne nachholen oder anhören möchten jetzt am Wochenende oder morgen am Sonntag.